Hallo und herzlich willkommen bei der heutigen Ausgabe des Fantastic Brunches. Wobei ich heute bei Podcasts immer seltsam finde. Vielleicht hört ihr das erst in einem Jahr und keine Ahnung. Aber jetzt gerade tun wir so, als wären wir auf einer Zeitebene. Hi, mein Name ist Lisa Grimm. Ich bin Fantasy-Autorin und ich habe zu Gast Michelle Guillot, Übersetzerin und coole Fantastik-Sau und Natalia Schmidt. Das mit der Fantastik-Sau ist jetzt schon unangenehm. Verlagsleitung und ebenfalls coole Fantastik-Sau. Hi, hi.
Hallo.
Falls ihr euch je gefragt habt, warum ich so selten die Ansagen mache, das hier war eine exzellente Vorführung genau dieses Grundes.
Nun. Ladies and Gentlemen, das war Lisa Grimm, Fantastik-Autorin und coole Fantastik-Sau.
Auch ich. Ich muss bei Fantastik-Sau tatsächlich immer an Ghibli denken und an diese sehr einprägsame Szene aus Chihiros Reise ins Zauberland.
Ja.
Das hat sich in meine Netzhaut eingebrannt wie nichts anderes. Ja, wir sind ein Podcast, der sich mit der Fantastik im Speziellen und Allgemeinen befasst. Wir alle arbeiten mit fantastischen Dingen in der Fantastik. Und wir kennen uns über die Arbeit und haben irgendwann beschlossen, warum nicht im privaten Umfeld noch mehr arbeiten und einen Podcast dazu machen. Weil wer braucht schon Freizeit, nicht wahr?
Genau.
Wird überbewertet, absolut.
Überbewertet.
Ich meine, wir sind so weit gekommen, dass sogar Natalia quasi in weite Länder reist, wo andere Urlaub machen, um dort zu arbeiten. Möchtest du ein bisschen was von deiner Reise erzählen, Natalia?
Das kann ich gerne machen. Ich war vor anderthalb Wochen auf der Buchmesse in Taipei, also in der Hauptstadt von Taiwan. Das war das erste Mal, dass ich diese Buchmesse besucht habe. Normalerweise fährt man ja immer auf die hiesigen Buchmessen, nach Frankfurt und nach Leipzig und vielleicht mal nach London, was eine große internationale Messe ist. Aber diesmal war es eben Taipei und das kam so zustande, dass wir von Verlagsseite aus gesagt haben, dass asiatische Unterhaltungsformate hierzulande ja auch immer besser funktionieren. Also ob man nun auf Netflix schaut oder ob man sich Webnovels anguckt oder Mangas natürlich und alle Spielarten wie Manhwa und Donghua und Animes und überhaupt. Und dass es bestimmt interessant wäre, da mal einen genaueren Blick drauf zu werfen. Und das konnte ich dann eben machen. Das war sehr aufregend und hat sehr viel Spaß gemacht. Also zum einen, weil Taipei eine sehr spannende, tolle Großstadt ist, die auch zu erkunden einfach wahnsinnig viel Spaß macht. Und die Buchmesse selber ist, also einiges ist einfach so, wie Buchmessen einfach immer sind. Also ich war in etwa, ich weiß nicht, 7 Minuten auf dieser Buchmesse und fand den Stand, der taiwanesische Krimi-Literatur anbot. Und da hatten sie groß präsentiert, Sebastian Fitzek auf Taiwanesisch.
Also nicht dein Ernst.
Mein absoluter Ernst. Und ein bisschen verstörend fand ich es, die machen da vorne aufs Cover riesig das Autorenporträt. Weswegen ich erst gedacht habe, dass es sich um vielleicht eine Biografie über ihn handelt oder so, aber es war tatsächlich das Geschenk, nur eben mit Sebastian Lessling im Gesicht vorne drauf, das fand ich sehr lustig.
Du hast gesagt, dass du eine Ausgabe mitgenommen hast.
Ich habe Fotos gemacht und verschicke sie gern.
Jetzt habe ich das Bedürfnis, irgendwann mal dort zu veröffentlichen, einfach damit es eine Ausgabe von Talos gibt mit meinem Gesicht drauf.
Ich glaube, das hast du und ich glaube, dass Talos und Unfollow Me und deine Reihe von deinen anderen Werken auch super ankommen würden, weil die Buchbranche dort ist jung. Also die ist deutlich jünger als bei uns.
Was nicht schwer ist.
Die Akteure, ja, was nicht schwer ist tatsächlich, die Akteure und Akteurinnen auf der Messe angeht, aber auch, weil es wirklich so riesige Stände gab, die eben Light Novels, die Mangas angeboten haben. Der Comic-Bereich ist riesig. Sie hatten eben zur Eröffnung natürlich auch einen Politiker da, aber sie hatten auch ein Idol da, das ich persönlich nicht kannte, aber wo eben auch eine Vielzahl von jungen Menschen die Hallen gestürmt haben. Das war sehr toll zu sehen und das fand ich auch sehr, sehr spannend, dass im Prinzip alles, was so junge Literatur ist, auch sehr, sehr populär ist und sehr, sehr geschätzt wird. Und ich habe auch ein paar paar ganz spannende Titel mit nach Hause gebracht, gerade so aus dem Light Novel-Bereich, die ich dann gelesen habe. Und was ich entdeckt habe, ich habe natürlich ein bisschen Jetlag gehabt. Die Zeitverschiebung ist mit 7 Stunden relativ knackig. Und mir hatte eine Agentin, die ich getroffen habe, hat mir Till the End of the Moon empfohlen. Das ist ein chinesisches, historisch-fantastisches Drama. Und ich lag also mitten in der Nacht im Bett und stellte fest, auf dem örtlichen Netflix gibt es das. Und ich war dann nach wenigen Folgen total hooked und musste es jetzt zu Hause auch noch weitergucken. Es sind insgesamt 40 Folgen. Es ist alles unfassbar tragisch. Manches ist super cringe, also ganz ungewohnt, zum Beispiel die Musik, die sie dabei haben. Manche Storylines sind so, dass man sich denkt, okay, also ich gebe mal das Beispiel, man bricht auf zu einer Daring Rescue und was nimmt man mit? Die Mondschattengarde, das ist verständlich, das sind gute Kämpfer, man nimmt 2 Magiebegabte mit und 12 Tänzerinnen, wo ich so das... Leute, wir die 12 Tänzerinnen brauchen.
Können die Tänzer Magie oder so? Also die Tänzer sind die Magier?
Instrumente.
Ach so, okay.
Ja, wow. Genau. Aber 5 Minuten später sind dann die Stakes so high und das Drama so groß, dass sie schon wieder denken, oh mein Gott, bitte tu das nicht. Also es ist toll und es macht super viel Spaß, sich da so ein bisschen reinzufuchsen.
Wie erklärt ihr euch das? Also ich beobachte den Trend schon seit ein paar Jahren, gerade auf Netflix, dass Produktionen aus dem asiatischen Raum, jetzt mal ganz groß und allgemein gesprochen, immer beliebter werden.
Ich habe das Gefühl, dass viele Leute spannend finden, ich auch, einfach eine für sie neue Mythologie und einen für sie neuen Hintergrund zu erkunden, weil ganz, ganz viel Fantasy aus dem Westen, sage ich jetzt mal, fußt ja natürlich auf der Mythologie oder auf so einer bestimmten Mittelaltervorstellung, die sich hier sehr stark etabliert hat. Also fängt so bei der Artus-Legende an oder eben unserer Vorstellung vom Mittelalter. Und ich glaube, dann mal so eine Mythologie zu haben, die man noch nicht kennt, wo man eben Fuchsdämonen hat und wo Magie Kultivierung heißt und ganz anders funktioniert und eine dämonische Bedrohung einfach, wo man nicht weiß, wie das ausgeht, womit auch ein anderes Storytelling einhergeht. Ich glaube, das ist ja spannend, weil es eben auch ein bisschen neu ist.
Total. Also ich beobachte bei mir selbst, dass ich diese neue Erzählstrukturen quasi sehr, sehr liebe, weil ich das Gefühl habe, dass sich die erfolgreichen Werke der letzten Jahre hier im deutschsprachigen Raum schon sehr an den USA orientiert haben und an der Art des Hollywood-Storytellings, nenne ich es mal. Mhm. Also auch wenn ich irgendwie Schreibratgeber lese, ne? Das ist ja immer dieses, mach die Heldenreise, mach den Dreiakter. Genau.
Save the Cat.
Alles so. Und ich erkenne das in jedem Buch, in jedem Film wieder und habe mich ganz lange gefragt, ob meine Faszination für den asiatischen Erzählraum genau daher rührt, dass ich auch beruflich so viel mit diesen Geschichten zu tun habe und deswegen nochmal so ein speziellerer Fall bin. Wisst ihr, was ich meine?
Ja.
Wenn man sich so viel mit was befasst, dass man dann eher mal sagt, oh nee, das ist mir zu Mainstream-Drama.
Ich meine, klar, das hat man natürlich auch leicht mal. Wenn man so wie wir alle dann doch sehr tief in der Materie steckt, dann ist das ja natürlich auch naheliegend, halt auch mal zu sagen, oh, das ist mir zu Mainstream, das kenne ich schon. Ne, man selber schreibt natürlich woanders, aber ich glaube, es ist auch nicht nur Attitüde.
Weiß es nicht.
Apropos Liza, du bist ja schon ein langjähriger Fan des Avatar-Universums.
Durchaus.
Hast da momentan, bist du da selber eigentlich als Creatorin oder bist du selber als Charakter unterwegs, oder?
Ja, ich bin, also mein Fanleben hat gerade Hochkonjunktur, weil Netflix jetzt die Avatar-Serie herausgebracht hat. Ich gestehe zu meiner Schande, ich habe erst 4 Folgen geguckt, oder 5, glaube ich, weil das ist sowas, das will ich nicht so wegbingen. Kennt ihr das?
Ja, total.
Ja, man muss es sich gut einteilen, damit man lange was davon hat, absolut.
Ja. Und was ich bisher gesehen habe, finde ich eine gute Serie, ist für mich aber nicht ganz Avatar.
Mhm.
Weil ich an Avatar halt sehr liebe, dass es alles super schlimm ist. Aha. Aber es ist immer hoffnungsvoll.
Und jetzt ist es düsterer oder was macht es aus?
Es ist unfassbar düster. Also ja, Avatar, kurz für Leute, die es nicht kennen, da geht es um Es gibt vier Nationen aufgeteilt in die vier Elemente. Die Leute dort können teilweise auch die Elemente bändigen. Also nicht jeder wird als Bändiger, als Bändigerin geboren. Und es gibt eine Geisterwelt und der Avatar ist der Herr aller vier Elemente und die Brücke zwischen Menschen und Geisterwelt. Und es gibt einen Wiedergeboren-Werden-Zyklus. Also quasi, wenn einer Avatar stirbt, würde er in einer neuen Nation neu geboren und so weiter und so fort. Und die Originalserie, sage ich mal, Avatar Herr der Elemente, beginnt mit einem Jungen, der im Eis eingefroren ist, weil er geflohen ist. Er ist weggelaufen vor dieser Verantwortung als Avatar. Er war 100 Jahre im Eis eingefroren, wacht auf und stellt fest, dass die Feuernation der ganzen Welt den Krieg erklärt hat und dass sein ganzes Volk ausgelöscht wurde. Also Avatar beginnt mit einem Genozid.
Wow, okay.
Das ist schon, klingt schon sehr düster.
Also fang mit einem Knall an, haben sie definitiv befolgt, würde ich sagen, oder?
Naja, es wird noch schlimmer im Laufe der Serie. Schön. Die Sache ist aber, wenn das gezeichnet ist, ist das alles irgendwie nochmal anders. Also der Genozid an sich wird auch nicht gezeigt. So Aang reist dann irgendwann zu seinem Lufttempel, wo er herkommt und findet dort die Überreste quasi. Und das ist schon dramatisch, aber in der Netflix-Serie beginnt halt damit, dass wirklich, dass du siehst, wie Leute angezündet werden von der Feuernation.
Wow. Okay, und das ist, also ich meine, eigentlich war das ja durchaus eine Serie, die sich an ein wirklich junges Publikum gerichtet hat. Na, also die kommt jetzt im Kinder- und Jugendbereich, da finde ich das schon ganz schön stark und Tobak.
Ja, also ich meine, das Avatar-Franchise hat natürlich als großen Vorteil, dass es schon sehr mit seinen Fans mitgewachsen ist. Mhm. Also vor ein paar Jahren kam die Serie Legend of Korra raus, was quasi der Avatar-Nach-Aang ist. Und da hat man schon gemerkt, die sind deutlich erwachsener geworden. Also Aang ist 11, Korra ist so um die 17, 18, glaube ich. Okay. Stellt sich ganz anderen Herausforderungen. Es ist noch mal viel politischer geworden. Also Avatar an sich war schon immer politisch, weil ich meine, es geht um Krieg so. Aber jetzt die neue Netflix-Serie, die ist schon hart, düster und was ich aber an Avatar halt immer mochte, war, dass es diese düsteren Themen hatte, aber es war trotzdem immer so hoffnungsvoll. So. Und Spoiler, der Avatar besiegt den Feuerlord am Ende, aber halt nicht so, wie man es erwarten würde. Also nicht im Sinne von, er ist der Held und er wird jetzt halt krass und ne, sondern er besiegt den Feuerlord halt mit dem, was ihn schon die ganze Staffeln rumgetragen hat, nämlich Vergebung. Also, er besiegt ihn schon so, auch relativ deutlich, aber im finalen Schlag quasi entscheidet er sich für Vergebung. So. Und trotz allem, was passiert ist. Und das hat mich damals schon sehr, sehr beeindruckt. Abgesehen davon gibt es noch sehr viele andere coole Sachen, wie zum Beispiel eine blinde Figur im Hauptcast, die Erdbändigerin ist und halt zum Beispiel durch ihre Fußsohlen dann sehen kann, weil sie die Erde bändigt.
Schön.
Und viele, viele andere coole Sachen, auch irgendwie Leute im Rollstuhl und so weiter. Also fand ich einfach immer schon super.
Schon sehr divers dafür, dass die Serie auch schon älter ist eigentlich.
Genau, ja. Und auch das Thema Sexismus wurde halt behandelt. Also es gibt im Hauptcast einen sehr sexistischen Charakter, der halt relativ schnell auf die Fresse bekommt dafür, dass er so ein Sexist ist. Also das ist halt sehr, sehr großartig gemacht. Das haben sie in der Netflix-Serie auch anders umgesetzt. Besser, wie ich finde. Aber ja, naja, jedenfalls ja, war die Frage eigentlich, ja, wir spielen gerade ein Avatar-Pen and Paper. Und deswegen bin ich gerade sehr in dieser Welt auf. Also nicht nur wegen des Pen and Papers, aber es macht mich gerade alles sehr glücklich, weil auch neue Serien angekündigt wurden, neue Filme. Es kommen gerade Romane zu dieser Welt raus bei Crosscult. Es ist einfach alles toll.
Hat die Serie gerade auch nochmal, also hat so das ganze Universum ein riesen Revival und auch nochmal eine große Begeisterung ausgelöst. Das ist ein Hype, das merkt man.
Ja, zu Recht auch. Ja, das heißt, ihr werdet heute, das war mein Beitrag zum heutigen Fantastic Brunch, Avatar.
Sag doch halt noch einmal ganz schnell, wenn Leute sich das anschauen wollen, das Pen and Paper, was ihr spielt, wo sie das tun können.
Auf YouTube unter Avatar Verborgene Kämpfe ist es aufzufinden. Es gibt eine sehr lange Playlist mit sehr tollen Folgen. Also das ist wirklich einfach absolut großartig. Ich liebe dieses Pen and Paper. Geleitet wird das Ganze von Christoph Hadebusch, der das so großartig macht. Also gerade gestern in der Session haben wir zum Beispiel den Avatar getroffen. Mhm. Und es war so ein richtiger Fangirl-Moment, obwohl mir natürlich total bewusst ist, dass das in Character ist, aber es ist mir egal.
Also er liebt auch sehr, sehr, das zu leiten. Er ist immer total fertig, wenn er es rum hat, aber er liebt es total.
Was gab's bei euch? Ich bin in Avatar versumpft, ihr wart im Kino.
Michelle, wie fandest du Dune, den zweiten Teil?
Ja, genau. ich war letzte Woche gleich Donnerstagabends im Kino und ich bin, muss ich sagen, mega gehypt rein, weil ich den ersten Teil richtig, richtig geil fand. Vor allem auf der großen Leinwand, bildgewaltig ohne Ende. Und muss sagen, das hat mir beim zweiten Teil ein bisschen gefehlt, interessanterweise. Und ich habe für mich, glaube ich, noch nicht so ganz rausgefunden, woran es lag. Also ich meine, es gibt ja schon ein paar schicke Bilder, aber es war nicht so bombastisch für mich wie im ersten Teil. Ansonsten fand ich die Geschichte größtenteils super gut nachvollziehbar. Man leidet mit. Ich hatte ein paar WTF-Momente. Ich muss noch überlegen, wie ich die erwähne, weil ich könnte euch spoilern dabei. Sag vielleicht erstmal, was du noch von mir hast.
Mit dem Podcast und Spoilern, ne? Weil möglicherweise hören die Leute die Folge, als wenn jeder es schon gesehen hat. Aber vielleicht hören sie es jetzt auch direkt und wollen noch rein. Ich sag jetzt mal, ab jetzt könnte es milde Spoiler geben. Liebe Leute, wenn ihr das hört, noch Dune 2 nicht gesehen habt, dann hier vielleicht mal kurz überspringen.
Wie hat dir gefallen?
Also ich fand ihn sehr gut, mir ging es aber eigentlich ganz ähnlich wie dir auch. Also ich fange mit dem Positiven an. Die Story fand ich tatsächlich bei diesem hier, obwohl es weiter vom Buch abweicht, fand ich es besser als beim ersten, weil der erste, der hatte doch noch sehr, sehr klassisch dieses White Savior, der blasse Junge, der dazu ausersehen ist, eben die Einheimischen des Planeten Arrakis anzuführen. Das ist natürlich in heutigen Zeiten, als das Herbert Dune geschrieben hat, hat man das vermutlich noch anders gesehen. Heutzutage ist das ein bisschen schwieriger. Also ich mochte den ersten auch sehr gerne wegen des unfassbaren epischen Bildes, wegen des ganz tollen Soundtracks, aber die Story fand ich da noch ein bisschen mehr so okay. Und ich fand jetzt im zweiten Teil, da haben sie das ja viel stärker gebrochen und viel stärker hinterfragt. Und es gibt eben auch Figuren, die sich eben damit auseinandersetzen, wirklich auch mit dieser Frage. Es gibt zum Beispiel an der Stelle den schönen Satz, also an dem Paul Atreides, also der Held, sagt, wenn ich in den Süden gehe, dann muss ich einen heiligen Krieg beginnen. Und also ich saß schon hin und so da und dachte mir, also das müsstest du mir erklären, weil ich bin schon sehr oft im Süden gewesen. Ich habe noch nie einen heiligen Krieg angefangen. Aber tatsächlich, also er kriegt diesen Gegenwind, auch wenn Leute sagen, du musst das alles gar nicht machen, ne? So, lass das nicht zum Selbstläufer werden, weil es hier eben eine Prophezeiung gibt. Das fand ich sehr, sehr gut. Ich fand aber tatsächlich auch dieses, was der erste Teil so hatte, als er so das erste Mal Arrakis gesehen hat, Dune gesehen hat, mit dieser wahnsinnigen Musik, das hatte eine derartige Weite. Das war jetzt nicht so. Vielleicht, weil die Spielorte ein bisschen abgeschiedener waren, weil natürlich auch man mehr Spielorte hatte und verschiedene Handlungsstränge. Also das sieht trotzdem noch toll aus und gerade das Ende fand ich, das war wirklich, wirklich bombastisch. Aber so ein bisschen fand ich auch so dieser totale Wow-Effekt, den der erste Film auf mich hatte, den habe ich jetzt nicht mehr so gehabt.
Ich glaube, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, bei mir lag es zum Teil auch daran, dass das Ende relativ schnell abgewickelt wurde. Also bis dahin haben sie wahnsinnig viel gezeigt und hier, da und hast du nicht gesehen. Und dann gibt es eine sehr kurze Schlacht, die eigentlich echt episch ist. Mhm. Aber es wird eben so sehr schnell gezeigt, zack, 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 abgewickelt. Mhm. Fertig. Und ich saß da und dachte so, okay, ihr habt euch so lange Zeit gelassen, das alles zu erzählen bis dorthin. Dann hättet ihr jetzt am Schluss, meinetwegen, der Film dauert ja sowieso relativ lange, euch auch noch eine halbe Stunde Zeit nehmen können.
Das stimmt. Dann hätten sie auch noch die halbe Stunde dran packen können.
Wäre für mich vollkommen fein gewesen.
Aber was ich wirklich jedem und jeder nur empfehlen kann, sind die exzellenten Memes, die in der Nachschau dieses Films entstanden sind. Also eben Paul, der Hauptcharakter, hat einen Charakter, der ihn sehr bewundert und eben in ihm diesen geborenen Anführer sehen will, der dann eben Lisan Al-Gaib heißt. Und es gibt jede Menge tolle Bilder im Netz, wo Paul sowas tut, wie er schafft es, den USB-Stecker in einem Zug reinzustecken oder ein Word-Dokument PDF zu speichern. Und unten drunter ist eben dieser andere Charakter, Stilger, der sagt, Lisan Al-Gaib!
Das habe ich noch nicht gesehen, verdammt!
Es ist wirklich großartig.
Okay, das ist großartig. Das muss ich unbedingt nachher googeln. Herrlich. Ja, aber wie gesagt, insgesamt echt gute Unterhaltung. Verständlich. Ich habe die Bücher nicht gelesen, muss ich ja sagen. Steht noch auf meiner To-Do-Liste, aber wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern, wie das ja immer ist bei sowas.
Ich habe tatsächlich auch nur die ersten, ich glaube, 3 gelesen und bin bei Band 4 ausgestiegen. Das ist auch schon relativ lange her, aber also die Buchserie wird irgendwann auch wirklich weird.
Ja, das hörte ich auch. Es hat diese Sache mit den Würmern.
Ja, ja, genau.
Ja, ja, okay, ja,
jetzt muss ich nachfragen. Moment. Was? Würmer?
Es gibt Sandwürmer. Mhm. Wobei ich mich bei denen in diesem Film auch schon frage, wie bringen die, sie reisen mit diesen Sandwürmern, die durch die Wüste schießen in wahnsinnig hohem Tempo. Einerseits muss man sich vor denen in Acht nehmen, weil man von ihnen verschlungen werden könnte. Andererseits nutzen sie, um durch die Gegend zu reisen. Und ich fragte mich, wie schaffen sie es? Die Dinger halten ja nicht an, die rasen nur durch. Und sie schaffen es aber quasi in einem halben Hausstand. Und da drauf 25 zu Menschen da drauf zu packen, durch die Gegend zu heizen und das ganze Geraffel wieder abzuräumen. Wie geht
und
das?
Und man hat trotzdem das Gefühl, die sind immer noch pünktlicher als die Deutsche Bahn.
Absolut. Das ist wirklich, das würde mich wirklich interessieren.
Ja, und ich habe mich auch gefragt, gibt es sowas wie Sandplankton? Weil also diese Würmer sind gigantisch. Die sind...
Ja.
Ne, also
ja,
so
von was leben die verdammt?
Wo leben die?
Es ist...
Von den Gepäckstücken, die nicht abgeholt werden?
Ah. Do not leave your bag unattended. Herrlich. Ja, aber wie gesagt, gute Unterhaltung trotzdem. Auch wenn ich mich manchmal komische Dinge frage beim Gucken, wie man. Ah, schön.
Das einzig andere Nerdige, was ich ansonsten noch, wo ich ein ganz kleines bisschen bislang erst reingeguckt habe, ist Final Fantasy VII Rebirth, also der zweite Teil dieses Remakes von Final Fantasy VII. Und ich habe mich da eigentlich schon drauf gefreut, aber da ist es so ein kleines bisschen so, ich habe ja davor die ganze Zeit oder lange Baldur's Gate gespielt und jetzt der Wechsel zu Final Fantasy, das ist schon ein krasser Bruch. Also optisch ist das Spiel sehr, sehr schön geworden und es hat auch, wie gesagt, ich bin noch relativ am Anfang, so in Kapitel 3. Und es hat auch so seine Momente und man freute sich jetzt auch, die Charaktere wiederzusehen. Aber alle Final Fantasies haben ja so ein gewisses Maß an Silliness. Also du musst halt irgendwie Schokobo-Vögel reiten und du musst halt irgendwie lustige Mugel fangen und hast halt zwischendrin immer irgendwie so durch das ein bisschen, so ein gewisses Maß an Albernheit, das ist auch intendiert. Aber ich muss ehrlich sagen, nachdem ich es gerade so dramatisch in einem Game hatte und mir beim zweiten Durchgang das Drama auch noch eigentlich hochgeschraubt habe, war ich jetzt ein bisschen, also ich saß davor und dachte mir, oh Gott, und dazu kommt ja noch der Faktor, dass man da deutlich mehr grinden muss als in anderen Games, also repetitive Aufgaben übernehmen, dass ich so ein bisschen, also vielleicht catcht es mich noch, wenn ich die ganzen Messen rum habe, werde ich mir auf jeden Fall noch mal mehr Zeit widmen, aber jetzt am Anfang war ich noch nicht so überwältigt, wie man es vielleicht gehofft hätte.
Dafür habe ich ein Computerspiel, von dem ich sehr überwältigt war, was ich an der Stelle wärmstens euch empfehlen möchte. Es ist weniger Fantastic-related, wird aber, denke ich, hier im Podcast trotzdem viele Fans finden. Und zwar ist es Chants of Senar. Senar, das bildet so ein bisschen, es ist, wie beschreibe ich das, ohne zu viel zu spoilern, Babel.
Aha.
Man spielt eine Figur, die verschiedene Sprachen lernen muss. Und diese Sprachen sind aber rein auf Bildbasis.
Aha.
Und man geht dort quasi durch und ein Charakter macht was und daneben erscheint eine Sprechblase. Und du musst dann so ein bisschen versuchen, quasi dein Wörterbuch zu füllen. Es gibt mehrere verschiedene Sprachen und das Ganze wird dann auch noch in eine relativ spannende Geschichte verpackt, die so ein bisschen mit Glaubenskrieg zusammenhängt und so weiter und so fort. Also ich finde es super spannend gemacht und es hat mich so geflasht, weil ich dieses Spielprinzip.
Ja, das klingt wirklich mega gut, finde ich.
Also es ist halt so bizarr, weil man kommt da rein und dann siehst du halt eine Figur, die irgendwie etwas zu dir sagt und dann denkst du so nach, es ist ein bisschen Point-and-Click-mäßig ist das. Das heißt ein bisschen, das ist Point-and-Click. Und dann ist es so, okay, da ist irgendwie ein Hebel, den soll ich bewegen. Aber dann heißt eins dieser Bilder wohl Hebel runter. Und dann Aha. geht die Figur weiter und dann macht sie quasi nochmal das gleiche Symbol wie vorher und ein anderes Symbol. Also ein Symbol ist anders. Und dann, aha, das heißt wohl Hebel rauf. Dann heißt das wohl Hebel und das eine hoch und das andere runter.
So. Und muss ich mir das vorstellen, sind es dann Zeichen, wie du sie zum Beispiel im Japanischen hättest oder sind es Hieroglyphen?
Komplett unterschiedlich.
Wow.
Also du kannst eben, es gibt verschiedene Sprachen, die es dann zu lernen und zu transkribieren gilt. Manche Sprachen haben auch einen komplett anderen Satzbau, eine andere Zählweise. Also es ist ein wahnsinnig linguistisches Spiel.
Mhm.
Das hat mir aber sehr viel Spaß gemacht. Also manche Sachen sind wirklich eher so hieroglyphenmäßig, andere erinnern an japanische Satzzeichen. Aber es ist halt quasi immer ein Zeichen, ein Wort. Oder ein Zeichen kann auch mehrere Bedeutungen haben, wie es eben mit Wörtern auch ist.
Sehr spannend.
Und ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, nebenbei auf How Long to Beat, wie lange man dafür braucht. Weil ich habe es noch nicht durch.
Mhm.
Angeblich 9 Stunden.
Okay, was auch ja eigentlich mal ganz schön ist, ein Spiel zu spielen, was jetzt auch, wo man nicht schon weiß, wow, ich muss hier irgendwie 60, 80 Stunden reinstecken.
Genau. Also ich kann es sehr empfehlen, wer Point and Click mag oder wer sich gerne mit Sprache auseinandersetzt. Ich finde es einfach einen super spannenden Angang und man muss irgendwie dann teilweise auch doch recht komplex denken, so, aber was wollen die da jetzt sagen? Teilweise belauscht man Gespräche und die Figuren führen dann Handlungen aus und dann muss man quasi anhand dieser Gespräche und der Handlungen sich zusammensetzen, was gesagt wurde.
Sehr cool.
Mega cool. Große Empfehlung.
Michelle, hast du sonst was Nerdiges getan?
Ich lache gerade, weil ich dachte, okay, jetzt kommt meine Anti-Empfehlung.
Okay.
Ja. Ach ja, Shadowhunters, die Serie. Ich dachte jetzt neulich, ich muss sie einfach einmal ganz gesehen haben, um sie. Kennt ihr sowas? Dass man was berechtigt hassen können möchte, sozusagen.
Warte, ist Shadowhunters nicht diese Serie mit dem Perückengate?
Was?
Ich muss noch eine Frage vorstellen. Ist das eine Verfilmung von Cassandra Clare?
Ja, genau. Okay. Das ist eine Verfilmung von Cassandra Clare. Es gab einen Film, den fand ich ganz okay, muss ich sagen. Mhm. Keine allzu popular Opinion, aber die fand ich gar nicht schlecht. Chronik in der Unterwelt. Und dann gab es eine Serie, die im Moment auf Netflix läuft oder schon lange auf Netflix läuft. Das sind 55 Folgen in 3 Staffeln. Und ich muss echt sagen, es ist leider für mich, es funktioniert gar nicht. Ich fand die Bücher echt cool, ich mochte das. Mhm. Aber für mich funktioniert die Chemie zwischen den Charakteren so wenig. Das ist natürlich echt ein Downer, weil es natürlich um eine dramatische Liebesgeschichte geht. Und ja, das funktioniert für mich nicht wirklich. Aber es ist ganz ordentlich Eye-Candy dabei, also man kann es ganz gut gucken. Nur wie gesagt, und zum Teil ist die Handlung auch irgendwie weird abgewandelt worden. Im Buch hat es funktioniert, in der Serie. Ich weiß gar nicht, warum sie Dinge getan haben. Ja, aber nun, Wie gesagt,
und hast du jetzt alle drei Staffeln gleich reingezogen?
Ich bin gerade erst dran. Es war so ein Fall von, ich hatte damit angefangen, als das rauskam, weil ich dachte, yay, Chronik in der Unterwelt, genial. Und dann habe ich nach ein paar Folgen abgebrochen. Und das Ding gibt es seit 2016, sagt mir Google. Und ja, also schon eine Weile her. Und jetzt neulich saß ich hier und wollte einen Schal fertig stricken und dachte, ich brauche irgendwas als Hintergrundberieselung. Und dann kam ich auf die glorreiche Idee, ich könnte das ja mal so laufen lassen. Ja, und dann habe ich, dann dachte ich nach den ersten Folgen wieder, ja, gut, ich weiß schon, warum ich es abgebrochen habe. Und dann dachte ich, aber jetzt muss ich es einmal ganz gucken, weil ich finde es so doof. Und ich sage es auch, aber ich habe es ja nicht mal ganz geguckt. Also ich bin, glaube ich, gerade bei der zweiten Staffel, drückt mir mal die Daumen, vielleicht wird es ja noch besser.
Ich habe gerade nebenbei noch mal gegoogelt und es ist die Serie mit der Perücke.
Ja, aber jetzt musst du erzählen, was Perückengate
ist. Welche Folge? Was passiert?
Nein, nicht welche Folge und was passiert. Ich finde, die Hauptfigur sieht einfach konstant aus, als würde sie eine Perücke tragen und zwar eine schlechte.
Oh Gott. Wobei sie, wenn du die Frau googelst, hat sie die Haare immer ähnlich. Also nicht jetzt nur in der Serie, sondern allgemein, oder? Ich habe sie nämlich tatsächlich vorhin irgendwann noch mal gegoogelt, weil ich dachte, was macht sie eigentlich sonst noch?
Das kann ich ehrlich nicht sagen, aber ich finde, es sieht einfach dauerhaft so aus, als würde sie eine sehr schlechte Perücke tragen. Vielleicht liegt es auch an der Art, wie diese Locken gestylt sind und man denkt sich, du machst gerade Ultra-Action. Kein Drei-Wetter-Taff der Welt hält deine Haare so perfekt am Platz. Man weiß es nicht.
Ich guckt euch allein die Absatzhöhe an und es gibt Übungskämpfe, die absolviert sie auch, also geplante Übungskämpfe wirklich, absolviert sie auch mit 10 cm Heels. Mache ich auch jeden Morgen vorm Frühstück, ihr hoffentlich auch, oder? Also, well.
Natürlich.
Nie anders.
Übersetzer in ein Standard-Outfit.
Klar. Was glaubt ihr, wie ich am Schreibtisch sitze? Also es ist wirklich, es ist ein bisschen bizarr, aber wie gesagt, ich dachte jetzt, einmal gucke ich's. Mal sehen. Ich berichte beim nächsten Mal.
Ich finde es sehr gut, weil ich tatsächlich auch, ich kenne nur diesen Film, von dem ich, also dem ich fast neutral gegenüberstehe, weil ich habe auch keine starke Erinnerung daran, ob ich den jetzt gut oder schlecht fand. Ich kenne natürlich die ersten Bücher, die fand ich damals tatsächlich auch, also die hatten schon was und habe die Serie aber nie gesehen, deswegen ich bin sehr gespannt darauf, wie deine weiteren Eindrücke sind und wie es mit Perückengate weitergeht.
Das war halt genau das Ding mit dem Film, nur noch kurz, da funktionierten für mich die beiden Hauptfiguren miteinander und in der Serie halt nicht so richtig. Und das muss halt, ja, das muss halt funktionieren irgendwie, wenn du Liebe auf die Leinwand bringen willst, finde ich. Und das,
ja
nun, aber schreibt mir gerne, wenn ihr die Serie mochtet. Ich lasse mich ja gerne umstimmen, falls das irgendwie geht.
Schickt bitte eure Argumentation inklusive Gliederung an.
Genau.
Wundervoll. Ja, Buchseite kann ich tatsächlich gar nicht so viel berichten. Ich lese gerade die magischen Buchhändler von London. Ich glaube, so heißt das, von Garth Nix. Bin jetzt noch relativ am Anfang, also ich habe ein Drittel des Buches gelesen und es catcht mich so mittelmäßig.
Oh.
Ich glaube, ich lese es in der Übersetzung, ich weiß gar nicht, wer übersetzt hat. Ich werde, glaube ich, einfach mit dem Schreibstil von Garth Nix nicht so warm. Weiß nicht, ob von euch schon mal was von ihm gelesen hat.
Das ist sehr lange.
Aber auch das ist lange her, der ist ja auch schon echt lang dabei. Ich glaube, der kommt auch. Vielleicht vertue ich mich, aber ich glaube, der kommt tatsächlich auch aus so dieser rollenspielschreibenden Szene und macht dann schon aber seit langen Jahren Fantasy und ist mir jetzt auch nicht als, also er ist mir auch nicht als so ganz, ganz besonders ins Auge gefallen.
Ja, also die Thematik hat mich halt gecatcht, ne? London, Buchhändler, ich bin leicht zu überzeugen. Aber ich werde mit dem Schreibstil irgendwie nicht so richtig warm. Das ist sehr detailüberladen. Und ich habe ja kein bildliches Vorstellungsvermögen. Das heißt, es ist für mich sehr anstrengend zu lesen. Ich glaube, es ist super schön, wenn man so einen Kinofilm im Kopf hat, weil er halt echt sehr viel detailliert beschreibt. Aber für mich ist es immer so ein bisschen, okay, aber wird das noch relevant? Oder Und die Antwort war halt bisher immer, es wurde nicht nochmal relevant. Es war wirklich einfach nur Szenerie quasi.
Okay, das...
Also, andererseits großes Plus, dass eine Bildhauersache, glaube ich, ich weiß nicht mehr, irgendwas Kunstvolles wurde erwähnt von einem Künstler aus Würzburg, wo ich ja aufgewachsen bin. Das hat mich dann doch sehr positiv gegenüber dem Buch gestimmt, aber ja, also ich werde das Buch komplett lesen, weil irgendwie die Geschichte an sich zieht mich schon mit, aber ich finde den Schreibstil eben doch recht anstrengend zu lesen, leider.
Dann würde ich sagen, sollten wir ihm schreiben und ihm sagen, dass er berühmte Autorinnen aus Würzburg bitte in der Fassung unterbringen soll.
Ja, ja, schon. Könnte schon mal machen, der Garfi. Ne?
Ja, aber das könnten wir vielleicht auch über die Übersetzung hinbekommen. Ich habe gerade nachgeschaut, das hat unser lieber Ruggiero übersetzt.
Das hat der Ruggiero übersetzt. Stimmt, ich meine, dann können wir es ja auch mal einbauen.
Das sollte doch kein Thema sein, so ja. Ein Absatz einbauen, das können wir doch alle.
Bin dafür.
Sehr schön.
Ich bin gespannt, wer jetzt bei meiner nächsten Übersetzung sucht, wen ich so alles eingebaut habe.
Ich werde das nie erfahren. Ansonsten habe ich tatsächlich gar nichts mehr zu berichten.
Ich tatsächlich auch nicht. Ich hoffe aber, dass nächste Woche ist die Londoner Buchmesse. Und von da aus bringe ich bestimmt wieder Lektüre mit und kann dann berichten, was ich gelesen habe.
Juhu.
Und bei dir, Michelle?
Sehr gespannt.
Und natürlich, wie Till the End of the Moon ausgegangen ist, dramatisch vermute ich.
ja, ich muss sagen, ich lese gerade komplett unfantastisch irgendwie, weil ich bei Lee Child und der Reacher-Serie gelandet bin, nachdem ich die Amazon-Serie so cool fand. Ich mag den Schauspieler in dieser Rolle wahnsinnig gerne und dachte, das gucke ich mir jetzt mal an und bin in Band 3 mittlerweile. Ich bin mal gespannt, wann mir die Frauenrollen auf den Keks gehen. Das Zeug ist halt außen mit 90ern so rum, ne? Also, ja, ist ein bisschen anders als das, was wir mittlerweile gewohnt sind, muss man schon sagen.
Schön, aber, dass es heutzutage anders ist.
Ja, und spannend, ehrlich gesagt, für mich jetzt, das mal zu sehen, also, weil ich würde mich jetzt aktiv nicht mehr, also gut, sowas hätte ich Mitte der 90er auch noch nicht gelesen, weil ich da noch ein bisschen zu klein war. Ich finde es halt ganz spannend, wie man da jetzt mit dem heutigen Blick drauf guckt. Das ist echt ganz cool irgendwie, nochmal so zum Gegenchecken sozusagen, wie man selbst damit umgeht oder was man sich mittlerweile dabei denkt, was halt so früher vollkommen normal war. Ne? Und übersetzungsmäßig bewege ich mich ja gerade im alten China. Ein historisch fantastischer Roman, über den ich noch gar nicht so viel erzählen darf. Deswegen kann ich euch da nur ganz fies anteasern. Oh, wow. Sonst kriege ich Ärger mit Natalia.
Aber du kannst auf jeden Fall schon mal anteasern. Also ich habe tatsächlich, kenne ich seit Ende letzter Woche, weiß ich, was wir für ein Cover machen werden, was für einen Farbschnitt wir machen werden. Und dieses Buch ist so unfassbar schön. Und ich liebe es, und wenn wir den Podcast bis zum Erscheinen noch ein paar Mal machen, dann müssen unsere HörerInnen da auch durch, dass ich den noch ein paar Mal empfehlen werde.
Absolut. Und ich ja ebenso, von daher gesehen. Yay.
Ja, dann würde ich sagen, wir haben es, oder?
Dann haben wir es.
Dann haben wir es. Natalia, das ist das Schlusswort.
Bleibt fantastisch.